Eine kurze Frage. Wer guckt oder spielt gerne Fußball? Vielleicht mal die Hand heben. Ja, sind schon ein paar dabei. Gestern waren einige Fußballspiele. Gestern war Bundesliga. Das ist die höchste deutsche Liga. Dort spielen Vereine gegeneinander. Es gibt einen Club, da weiß ich, dass auch hier einige da sind, die ja diesem Club gerne zuschauen. Oder den Spielern. Und das Spiel gestern ist dann nicht so glücklich verlaufen. Die ja, den Club verfolgen, die wissen das ganz genau. Einige freuen sich sehr hier bei uns. Ja, Bayern hat gestern 5:1 gegen Frankfurt verloren. Es ist eine richtige Blamage. Aber es gab noch ein Ergebnis, das war sogar noch schlimmer. Da hat Leipzig gegen Mainz 8:0 gewonnen. Ein Spiel dauert 90 Minuten. Es ist alle 11 Minuten ungefähr ein Gegentor. Und da fragt man sich, wo waren die Spieler denn? Also was haben die gemacht? Und ich habe mir so gedacht, das soll auch mein heutiges Thema sein, die waren im Stadion, die Spieler, die standen auf dem Platz, die waren mittendrin im Geschehen, aber die waren nicht dabei. Die waren mittendrin, aber nicht bei der Sache. Und darum soll es heute gehen. Es soll heute nicht um den Sport an sich gehen, sondern da musste ich dran denken, wo ich mich vorbereitet habe. Sondern wir möchten die Zeit etwas zurückdrehen, ungefähr so 3000 Jahre. Dreht ihr einmal die Zeit zurück. Und ich möchte heute über den Ururenkel von Zupp reden. Um den soll es gehen, um den Urenkel von Zupp. Also wenn noch jemand einen Namen sucht für sein Kind, Zupp, ist ein biblischer Name. Kennt ihr den Ururenkel von Zupp? Bestimmt, ne? Okay. Zupp hatte einen Sohn, der hieß Tohu. Also wenn einmal auf den Namen kommt, ne, jetzt wird es schwierig, jetzt wird nicht vorgespielt. Tohu. Der Sohn von Tohu war Elihu. Der Sohn, also es ist nicht der Elihu, der mit Hiob geredet hat. Der Sohn von Elihu war Jerocham. Jerocham war schon der Opa von dem, um den es heute gehen soll. Jerocham, sagt das euch nichts? Okay. Der Sohn von Jerocham hieß Elkana. Und der Sohn von Elkana hieß Samuel, ganz leicht. Also Ur-Uropa von Samuel heißt Zupp. Um Samuel soll es heute gehen. Der Elkana, der Vater von dem Samuel, hatte zwei Frauen und einige Kinder. Und der Samuel war sein Sohn. Ich habe die Geschichte von Samuel, 1. Samuel 1 und weiter die Kapitel, gelesen. Und dort ist mir etwas wichtig geworden, wo ich so irgendwie noch nie drüber nachgedacht habe. Und wir können die Geschichte ja einmal zusammen durchgehen. Einfach mal 1. Samuel 1. Jetzt Frage an die Kinder. Wie heißt der Vater von Samuel? Wisst ihr das? Wie heißt der Vater von Samuel? Schwierige Frage, ne? Fängt mit L an. Elkana, ne? Der Vater von Samuel heißt Elkana. Und wie viele Frauen hatte der Elkana? Ja? Zwei. War das richtig? Wollte Gott das so? Nein. Gott will grundsätzlich nicht, dass man zwei Frauen hat. Aber dieser Elkana hatte zwei Frauen. Wisst ihr, wie die Frauen heißen von Elkana? Wie heißt die Mutter von Samuel? Hanna. Und die andere Frau? Penina, sehr gut. Und diese Familie war sehr gottesfürchtig. Sie sind jedes Jahr nach Silo gegangen. Das Silo heute ist für Kinder das, was der Bauer bei sich auf dem Hof stehen hat. Das ist damit aber nicht gemeint, sondern Silo war eine Stadt. Und in der Stadt, da stand etwas. Wisst ihr, was in Silo stand? Ja? Ja, der Tempel nicht. Es gab da noch keinen Tempel. Was war vor dem Tempel? Was hat das Volk Israel in der Wüste mit sich rumgetragen? Ja? Die Stiftshütte, genau. Und was war in der Stiftshütte drin? Die Bundeslade, genau. Also in Silo stand die Bundeslade und die wurde dort hingestellt, kurz vor dem Tod von Josua oder in der letzten Zeit von Josua wurde die dort hingestellt. Und diese Familie, Elkana und seine beiden Frauen, die sind nach Silo gegangen, jedes Jahr, und haben dort geopfert und angebetet. Also die waren beständig und ja, gottesfürchtig. Diese Familie trifft dort auf die beiden Priester, Hophni und Phinehas. Und es ist eigentlich, bis auf die Tatsache, dass er zwei Frauen hatte, eine gute Geschichte. Also eine Familie, die gottesfürchtig ist. Aber da gibt es einen Haken. Und das ist etwas, was diese Familie sehr belastet, besonders die Hanna. Worüber war die Hanna traurig? Wisst ihr das? Ja? Sie hatte keine Kinder. Hatte die Peninna Kinder, die andere Frau? Ja, die hatte Kinder. Und die Peninna, die hatte Kinder, die Hanna hatte nicht Kinder. Was hat die Peninna dann gemacht? Wisst ihr das? Die hat sie ausgelacht. Na? Und die Peninna, die war so richtig, ja, ich weiß nicht, wie man es heute beschreiben würde, aber nicht nett zu der Hanna und hat ihr sehr zugesetzt. Sie hat sie gekränkt, sie hat sie traurig gemacht, sie hat sie beleidigt, sich lustig über sie gemacht. Also es war eine sehr harte Zeit für Hanna. Und jetzt sind sie wieder in Silo und die Peninna, ja, macht wieder das, was sie gerne macht. Sie kränkt die Hanna und setzt ihr zu. Und Hanna ist traurig. Der Ehemann Elkana ist vorbildlich, versucht sie zu trösten, gibt ihr mehr Essen als der Peninna und den anderen Kindern. Aber es hilft ihr nicht, sie zu trösten, funktioniert so nicht. Und Hanna geht dann in den Tempel, um zu beten. Sie ist gekränkt, sie ist traurig und sie möchte Gott ihr Herz ausschütten. Sie schüttet Gott ihr Herz aus, sagt ihm alles. Sie tut es aber einfach leise, indem sie nur die Lippen bewegt. Dort im Tempel, da sitzt einer auf einem Stuhl, der Priester. Wie heißt der Priester? Eli, genau. Der Eli sitzt dort auf dem Stuhl und er wundert sich. Der sieht die Hanna, die steht oder kniet dort, bewegt die Lippen schon eine ganze Zeit lang, sagt aber nichts. Hat vielleicht die Augen geschlossen. Und er denkt sich, was macht sie da? Sie ist im Tempel, das ist ein heiliger Ort, hier muss man sich benehmen. Und dann hat er eine Vermutung. Und er denkt, bestimmt ist die Frau betrunken. Warum er sofort darauf kommt, weiß ich nicht. Vielleicht hat er schon einige gesehen, die sich so verhalten haben. Aber er schaut sich die Hanna an und sagt, die ist bestimmt betrunken. Das gefällt ihm gar nicht, weil der Tempel ist ein heiliger Ort. Und er spricht die Hanna an oder weist sie eigentlich sogar schon scharf zurecht und sagt, hier, wann willst du mal aufhören zu trinken, mit meinen Worten. Und Hanna erklärt ihm dann, dass sie keine Frau ist, die so etwas tut, sondern dass sie einfach Gott ihr ganzes Herz ausgeschüttet hat. Sie hat Gott gesagt, was ihr wehtut. Sie hat Gott ihren Schmerz weitergegeben, ihr Leid, ihre Trauer, ihr Problem, das, was sie belastet hat. Und Eli hört sich das an und sagt ihr dann oder verspricht ihr, dass Gott ihr Gebet erhören wird. Dass Gott ihre Bitte nach einem Kind erhören wird. Und Hanna verspricht Gott, dass sie Gott dieses Kind zurückgeben wird. Dass dieses Kind voll und ganz Gott zur Verfügung stehen wird. Und das Wort von Eli, also das, was er versprochen hat, das erfüllt sich und Hanna bekommt einen Sohn und nennt diesen Sohn Samuel. Die ersten Jahre, nachdem Samuel geboren wurde, ist Hanna dann nicht mit in den Tempel gefahren, sondern ist zu Hause geblieben, hat sich um den Samuel gekümmert. Und da steht nach der Entwöhnung, man schätzt so ungefähr, dass Samuel ja 4 bis 5, wahrscheinlich 5 Jahre alt gewesen ist, da bringt Hanna ihn wie versprochen zum Tempel. Ihr müsst euch vorstellen, Hanna hat echt lange ja, ausgehalten, ohne Kind, viel gelitten und jetzt geht sie hin und löst ihr Versprechen ein. Im Tempel trifft sie auf den Priester Eli und seine beiden Söhne. Die sind alle Priester des Herrn. Und wenn wir jetzt in 1. Samuel 1, Vers 28 nachlesen, 1. Samuel 1, 28 steht: Darum übergebe ich ihn auch dem Herrn. Alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und er betete dort den Herrn an. In der Luther steht: Und sie beteten dort den Herrn an. Und wenn wir die Geschichte bis hierhin lesen, ist das an sich eine runde Sache. Jemand gibt sein Leid Gott ab, Gott erhört dieses Leid. Und im Endeffekt ist ja die Gebetserhörung das, worum die Hanna gebeten hat, etwas, was Gott groß macht. Ja. Und zum Schluss beten die den Herrn an. Also ist alles gut. Dann geht es weiter in Kapitel 2. Da ist Hannas Gebet. Und nachdem Hanna gebetet hat oder nachdem Hannas Gebet aufgeschrieben war, geht die Geschichte weiter. Und dort fällt irgendwie so ein Schatten, ich sag mal, auf diese selige Atmosphäre. Auf ja, die bisher gute Geschichte. Und eigentlich ist es so, dass jetzt die Geschichte nicht mehr, ich sag mal, zu Hause bei Elkanah und seine Familie sich abspielt und zwischen dem Tempel, also dass es nicht mehr so switcht, sondern ab jetzt spielt die Geschichte eigentlich im Haus Gottes. Und trotzdem ja, fällt ein Schatten auf diese Geschichte, obwohl sie dort spielt. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Es gibt Leute, die im Tempel tätig sind, die werden wir gleich einmal durchsprechen. Und die Frage ist, wer hat dort im Tempel was gemacht? Und zuerst möchte ich mit euch über die Erstgenannten sprechen, also über die Söhne Elis, die zuerst genannt werden. Wisst ihr noch, wie die Söhne heißen von Eli, die Priester? Genau, Hophni und Phinehas. Genau. Und im ersten Kapitel, da finden wir eigentlich, dass sie, nur dass sie sich im Tempel befinden, dass sie dort anwesend sind und dass sie Priester des Herrn sind. Das heißt, wir kennen ihren Standort und wir kennen das, was sie tun. Und beides ist positiv. Ne? Also jemand, der sich in Gottes Gegenwart befindet und dem Herrn dient, das ist positiv. In Kapitel 2 ist die nächste Beschreibung von denen. Und die ist radikal anders, weil da steht, dass sie Söhne Belials sind. Und Belial bedeutet übersetzt Nichtswürdigkeit, also zu nichts würdig, Bosheit oder Verderben. Das heißt, die Priester des Herrn werden als nichtswürdig, böse und verdorben beschrieben. Im Neuen Testament steht Belial einmal als Vergleich zu Satan in 2. Korinther 6, Vers 15. Also quasi ist Belial der Gegensatz zu Christus. Aber hier im Alten Testament steht es für Nichtswürdigkeit, Bosheit und Verderben. Und dann steht dort, sie kannten den Herrn nicht. Und ich habe mich gefragt, wie können diese Priester des Herrn den Herrn nicht kennen? Wie können die Priester des Herrn, die sich in Gottes Gegenwart befinden, den Herrn nicht kennen? Sie sind doch Priester des Herrn. Wenn wir lesen, wie sie sich verhalten haben, ist das schon krass. Sie nahmen sich vom Opfer nicht nur das, was ihnen nach dem Gesetz aus 3. Mose zustand, sondern sie griffen zusätzlich dazu noch in Gottes Ordnungen ein und veränderten den Ablauf des Opferdienstes. Lasst uns 1. Samuel 2, Vers 13 bis 17 lesen. 1. Samuel 2, 13 bis 17. Und die Priester verfuhren so mit dem Volk, also die beiden. Wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, so kam der Diener des Priesters, während das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zinken in seiner Hand. Und er stieß damit in den Topf oder Kessel, in die Pfanne oder Schüssel. Alles, was er mit der Gabel herauszog, das nahm der Priester für sich. So machten sie es bei allen Israeliten, die dorthin nach Silo kamen. Ebenso kam der Diener des Priesters, ehe man das Fett in Rauch aufgehen ließ, und sprach zu dem, der opferte: Gib das Fleisch her, damit man es für den Priester braten kann, denn er will nichts Gekochtes, sondern rohes Fleisch von dir nehmen. Wenn der Betreffende dann zu ihm sagte: Man soll doch zuerst das Fett in Rauch aufgehen lassen, dann nimm, was dein Herz begehrt. So sprach er zu ihm: Du sollst es mir jetzt geben, wenn nicht, so werde ich es mit Gewalt nehmen. So war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn. Also es sind Zustände, wie man sie im Tempel nicht erwartet hätte, in der Stiftshütte nicht erwartet hätte. Und zusätzlich zu der Missachtung der Opfervorschriften lebten diese beiden auch noch in Sünde. Etwas weiter steht geschrieben, dass sie mit den Frauen schliefen, die am Eingang der Stiftshütte ihren Dienst verrichteten. Das heißt, der Zustand dort im Tempel war eigentlich katastrophal und hat dazu geführt, dass die Leute, die gottesfürchtigen Menschen, die in Israel wohnten, die jedes Jahr gekommen sind zum Opfern, diese Opfergabe sogar verachtet haben. Und ich kann es wirklich nachvollziehen, wenn ich irgendwo hingehe und opfer, wenn ich einen Priester, einen geistlichen Führer des Volkes darauf hinweisen muss, wie geopfert werden muss. Und ich dann infolgedessen von ihnen angegriffen werde oder sogar körperliche Gewalt angedroht wird, dann ist es nicht das, was ich mir als Gemeinschaft mit Gott vorstelle. Die Ermahnungen, die der Vater dann aussprach für die beiden, auf die hörten sie nicht. Und die Verachtung von Gottes Gesetzen führte unter den Menschen, unter dem Volk Israel zu großem Frust. Ausgerechnet dort, wo Gott wohnt, herrschte großes Chaos. Dort, wo die Menschen Gott suchten, ihn anbeteten, erlebten, dort herrschte die größte Enttäuschung. Die Priester hielten sich selber nicht an die Gebote Gottes. Sie suchten nur ihren eigenen Vorteil und beuteten die Leute aus, bedrohten sie sogar. Die beiden Söhne Elis waren nur äußerlich Priester des Herrn. Sie waren offiziell Priester Gottes, tätig in der Stiftshütte. Sie waren tätig in der Gegenwart des Herrn. Sie waren mittendrin, doch nicht dabei. Sie waren nicht dabei, Gott den gebührenden Lob und die Anbetung zu bringen. Sie waren nicht dabei, ihren Dienst, zu dem sie berufen waren, zu erfüllen. Sie waren nicht dabei, das zu tun, wofür Gott sie bestimmt hatte. Als zweites wird der Priester Eli genannt. Und im Kapitel 1, das hatten wir gerade schon durchgesprochen, da möchte er zuerst Hannah aus dem Tempel schmeißen, aus der Stiftshütte schmeißen, weil er denkt, dass sie betrunken ist. Positiv ist da, dass er einlenkt, dass er Hannah zuhört und dass er ihr Trost zuspricht und sie ermutigt. In Kapitel 2 geht allerdings hervor, dass der Eli gar nicht wusste, was seine Söhne trieben. Das heißt, er war dort auch in der Stiftshütte, aber er hat nicht mitbekommen, welche Sünde dort begangen wird, sondern es steht, er hat das vom Volk erfahren. Das heißt, nicht er selbst hat diesen Zustand gesehen, sondern ihm wurde das von dem Volk gesagt. Seine Ermahnungen waren ohne Nachdruck und ohne Konsequenz. Wir können in 1. Samuel 2, Vers 23 und 24 nachlesen. Das ist die Ermahnung, die er ausspricht. Und er sprach zu ihnen: Warum tut ihr dies? Denn ich höre von dem ganzen Volk euer böses Handeln. Nicht doch, meine Söhne, denn das ist kein gutes Gerücht, das ich höre. Ihr bringt das Volk des Herrn dazu, dass es Sünde begeht. Ich finde, warum tut ihr dies? Nicht doch, meine Söhne, das ist alles klar eine Ermahnung, eine Zurechtweisung. Aber wenn wir überlegen, was dahinter steht, dass der Dienst, der heilige Dienst im Tempel dahinter steht, wenn wir überlegen, die ersten Priester, die den in der Stiftshütte, die den Weihrauch geopfert haben und da Unehre gebracht haben, die wurden von Gott sofort getötet, dann ist hier die Ermahnung, die Eli ausspricht, sehr schwach, sehr oberflächlich, nicht fordernd. Und als Konsequenz kommt dann ein Mann Gottes, der namentlich nicht benannt wird, droht ihm Gericht an und legt diese mangelnde, diese mangelnde Ermahnung, diese mangelnde Konsequenz so aus, dass er sagt, dadurch, dass du da nicht so stark hinter bist, sind dir deine Söhne wichtiger als Gott. Und er sagt, dass er seine Söhne mehr ehrt als Gott. Und Gott sagt dann zu ihm, durch diesen Mann Gottes: Wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Wer mich aber verachtet, der soll auch verachtet werden. Und wenn wir das zurückschließen auf Eli, dann sagt der Mann Gottes nichts anderes, dass Eli mit seinem Handeln, mit seinem Tun nicht nur Gott nicht ehrt, sondern im Endeffekt auch Gott verachtet, weil er das duldet, was seine Söhne tun. In Kapitel 3, da können wir nachlesen, oder in diesen drei Kapiteln, da steht zweimal geschrieben, Samuel aber diente dem Herrn. Und ich habe geguckt, was über Eli steht. Bei Eli steht, er saß auf dem Stuhl neben dem Türpfosten und er lag an seinem Schlafplatz. Aber da steht nicht, und Eli diente dem Herrn. Und ich habe mir so das bildlich vorgestellt und habe mir gedacht, der kleine Samuel dient dem Herrn, er eifert für Gott. Und über den Eli, über den eigentlichen Priester steht, dass er sitzt und liegt. Nicht Dinge, die jetzt von einer großen Aktivität sprechen. Und als Samuel von Gott gerufen wurde, erkannte Eli es erst beim dritten Rufen, dass Gott mit Samuel sprechen wollte. Vorher ist es ihm gar nicht in den Sinn gekommen. Vorher hat er gar nicht darüber nachgedacht, dass Gott auch durch Samuel zum Volk sprechen konnte. Und ich habe mir gedacht, wenn einer, der ja in der Gegenwart Gottes ist, wenn einer im Hause Gottes dient, nicht merkt, wann Gott ruft, wann Gott spricht, kann es vielleicht daran liegen, dass er die Stimme Gottes selber schon lange nicht mehr gehört hat. Und wir lesen selbst in Samuel, dass die Stimme Gottes kam nur noch sehr selten zu seinem Volk. Das heißt, sie waren abgewandt von Gott. Sie haben zwar den Tempeldienst noch verrichtet, aber es war nichts Ernsthaftes dahinter. Und als Gott durch Samuel zu Eli spricht, als Eli Gottes Reden aus Samuels Mund hört, dann zeugt seine Reaktion nicht von Tatendrang. Lasst uns 1. Samuel 3, Vers 18 lesen. Da sagte ihm Samuel alle Worte und verbarg nichts vor ihm. Er aber sprach, er ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Wenn wir uns aber überlegen, was Samuel dem Eli gerade gesagt hat, denn Gott hat zu Samuel gesagt, an jenem Tag will ich an Eli alles in Erfüllung gehen lassen. Und vorher hat er zum Mann Gottes gesagt, dass von Eli die Söhne, die werden an einem Tag sterben. Von Eli wird das Priestertum weggenommen von der Familie. Es werden alle in einem Mannesalter sterben. Keiner aus der Familie wird mehr alt werden. Also sehr krasse Strafen. Und Gott spricht zu Samuel und sagt, genauso wird das jetzt eintreffen. Samuel sagt das Eli und er sagt, er ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Man kann das jetzt fromm auslegen und sagen, guckt mal, er gibt alles Gott ab, er legt alles in Gottes Hand. Aber auf der anderen Seite ist es irgendwie, ich sag mal, so Bankrotterklärung, der sagt, er tue, was ihm wohlgefällt, ich kann eh nichts mehr tun. Man hat das Gefühl, dass Eli nicht mehr brennt in seinem Dienst. Er hat kapituliert. Er ist nur noch Verwalter in seinem Dienst. Der Betrieb im Heiligtum läuft nach außen hin normal weiter. Man merkt kaum was. Die Bundeslade wird weiter gehütet, also es sind Menschen, die darauf aufpassen. Der Leuchter im Heiligtum wird gepflegt, weil hier steht in Kapitel 3, Vers 2, Vers 3, aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen, also die Lampe des Herrn im Heiligtum leuchtete noch, sie wird gepflegt. Opfer werden noch angenommen, sonst würden die Menschen ja nicht zur Stiftshütte kommen, um zu opfern. Und alles läuft mehr oder weniger noch reibungslos ab. Aber Gott spricht nicht mehr direkt durch Eli zum Volk. Und das Volk muss, sag mal, mit der Botschaft auskommen, die bis dahin verkündet worden war. Und mir ist ein Vers eingefallen in Römer 12, Vers 11. Steht jetzt nicht im Zusammenhang mit der Geschichte. Da steht aber, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Es ist eine Aufforderung an uns. Und Eli war auch berufen, Gott zu dienen, das Volk geistlich zu führen. Und er hat dort nachgelassen. Er war nicht mehr brennend, er hat kapituliert. Eli ist zwar noch im Tempel, aber nicht mehr brennend. Er ist zwar noch mittendrin im Geschehen, aber nicht mehr dabei. Er ist nicht dabei, Gott den gebührenden Lob und die Anbetung zu bringen. Er ist nicht mehr dabei, seinen Dienst zu erfüllen. Und er ist nicht mehr dabei, das zu tun, wofür Gott ihn bestimmt hat. Und als letztes möchte ich mit euch über Samuel sprechen. Samuel wird in Kapitel 1, da wird lediglich über ihn berichtet, dass er in den Tempel gebracht und übergeben wird. Da steht nicht, dass Samuel sich dazu entschieden hat, sondern das wurde für ihn entschieden. Er wird dem Herrn übergeben. Danach steht, dass angebetet wird. In Kapitel 2 erfahren wir schon etwas mehr über ihn. Dort wird über das Treiben der Söhne Elis berichtet. Genau. In Kapitel 2 wird über das Treiben der Söhne Elis berichtet, das, was wir gerade gelesen haben, das, was die alles gemacht haben. Und direkt im Anschluss, in Vers 18, steht als erstes, Samuel aber diente dem Herrn. Und das finde ich echt interessant und echt mutig von Samuel. Er ist der Jüngste dort. Er arbeitet mit Priestern des Herrn zusammen, die schon lange im Dienst sind. Und die versündigen sich, verführen die anderen zur Sünde. Und er selber dient dem Herrn. Das steht direkt im Anschluss. Etwas weiter steht geschrieben, dann wird berichtet, dass die Söhne nicht auf die Ermahnung von Eli hören. Also der Vater ermahnt sie und sagt, tut es nicht. Und direkt danach steht über Samuel geschrieben, Vers 26, Kapitel 2, aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und an Gunst, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. Während die Söhne Elis das Volk zur Sünde verleiteten, stieg Samuels Gunst bei Gott und den Menschen. Während die anderen nicht das taten, was Gott von ihnen verlangte, war Samuel der, der an Gott festgehalten hat. Und in Kapitel 3 beginnt auch damit, dass da steht, Samuel diente dem Herrn. Und wir können dann lesen, dass Samuel in der Nacht, wo Gott zu ihm gesprochen hat, schläft er auch im Tempel. Das kann man auch bildlich so verstehen, dass er sich in der Gegenwart Gottes befunden hat. Das heißt, Samuel war da, wo Gott war. Und als Samuel seinen Namen hört, reagiert er sofort und sagt, hier bin ich. Er sagt nur nicht, hier bin ich, sondern er steht auch auf und geht zu Eli. Er ist sofort bereit zu dienen, sogar in der Nacht. Und er wird einmal gerufen, läuft zu Eli. Er wird das zweite Mal gerufen, läuft wieder zu Eli. Und beim dritten Mal wird er gerufen, läuft wieder dorthin. Und ich habe mir überlegt, wie ist das bei uns? Ich meine, ich kann es jetzt auch auf unsere Kinder schieben. Wir rufen dreimal und die kommen keinmal. Aber wie ist es bei uns? Wenn Gott uns ruft, wie oft muss er uns rufen, bis dass wir folgen? Und wenn wir dreimal das Gefühl hatten, Gott hat uns gerufen und er ruft ein viertes Mal, folgen wir dann immer noch? Wie konsequent sind wir? Samuel ist sofort bereit zu dienen. Und auch nach dem dritten Rufen steht er auf zu Eli und geht hin und sagt, hier bin ich, stellt sich wieder zur Verfügung. Er ist eifrig. Und dann hört er auf die Anweisung Elis und ist bereit, Gottes Stimme zu hören. Er sucht nicht seinen Vorteil, nicht seine Bequemlichkeit. Er denkt nicht, ja gut, ich habe mich jetzt gerade hingelegt. Ne? Also wenn mich jetzt jemand ruft, der kann auch bis morgen warten. Meine Dienstzeiten sind vorbei. Nein, er geht sofort. Er stellt sich Gott als Knecht zur Verfügung und sagt, dein Knecht hört. Gott spricht dann zu ihm und offenbart ihm seine Pläne. Diese Pläne sind nicht schön. Und obwohl er Angst hat, die Wahrheit zu sagen, verschweigt er nichts. Er sagt die Wahrheit. Er bleibt bei der Wahrheit. Und Samuel ist einer, der im Tempel heranwächst und durch den Gott zu seinem Volk widerspricht. Samuel, 1. Samuel 3, 19 bis 21. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel als ein Prophet des Herrn bestätigt war. Und der Herr erschien weiterhin in Silo, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Samuel wird Prophet und Richter des Volkes Gottes. Und Samuel ist auch der, der die ersten beiden Könige in dem Volk Israel gesalbt hat. Samuel ist auch, wie die anderen, mittendrin. Und er lässt sich von Gott gebrauchen. Samuel ist mittendrin und dabei, Gott den gebührenden Lob und die Anbetung zu bringen. Samuel ist mittendrin und dabei, seinen Dienst zu erfüllen. Samuel ist mittendrin und dabei, das zu tun, wofür Gott ihn bestimmt hat. Die gesamte Geschichte spielt in der Nähe oder direkt am Hause Gottes. Und ich hatte zu Beginn gesagt, dass ich mich gefragt habe, wo ich es einfach gelesen habe, um die Perspektive zu wechseln, wer macht dort was im Hause Gottes? Die Priester Eli, Hophni und Phinehas hatten zwar die Bezeichnung, Priester des Herrn zu sein, aber statt zu Gott brachten sie das Volk zur Sünde. Anstatt für Gott zu brennen, kapitulierten sie und gaben auf. Anstatt sich von Gott gebrauchen zu lassen, versündigten sie sich gegen ihn. Und ganz anders war es bei Samuel, obwohl alle diese sich in der Nähe des Herrn befanden oder dem Herrn sogar dienten. Und ich bin auf die Stelle gekommen in Matthäus 7, Vers 21. Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Menschen, die gefühlt mittendrin waren, aber nicht dabei, die nicht mit ganzem Herzen Gott gedient haben. Menschen, die vielleicht etwas getan haben, aber vielleicht nicht geglaubt haben. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es bei dir aus? Bist du auch mittendrin? Vielleicht bist du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, da, wo Gott wohnte. Vielleicht besuchst du regelmäßig christliche Veranstaltungen. Du kennst die Bibel, hast sogar Freunde und Bekannte, die Gott nachfolgen, die aktive Christen sind. Du bist irgendwie mittendrin, aber nicht dabei, weil du selber persönlich Gott nicht folgst. Du bist vielleicht sogar schon ein Diener Gottes und auch ständig im Gotteshaus unterwegs, verrichtest deinen Dienst unter den Geschwistern. Aber so, wie du es tust, vergisst du dabei, Gott den gebührenden Lob und die Anbetung zu bringen. Du tust nur dann etwas für Gott, wenn es dich nichts kostet. Solange deine Freizeit, deine Freiheit und dein Geldbeutel nicht darunter leidet. Im besten Fall hast du sogar von dem Dienst für den Herrn einen Vorteil, so dass es sich lohnt, in diesem Verein mitzumachen. Du bist vielleicht schon lange dabei. Dein Eifer hat mittlerweile stark nachgelassen. Du brennst nicht mehr so oder vielleicht gar nicht mehr für den Herrn. Gegen die Sünde kämpfst du schon lange nicht an. Gott hat auch lange schon nicht mehr zu dir gesprochen oder du hast das Gefühl, du hast Gott schon lange nicht mehr gehört. Seine Stimme ist dir schon irgendwie unbekannt. Du hast es dir recht gut und bequem eingerichtet und lebst dein Leben im Hause Gottes, in der Gegenwart Gottes. Aber das, wozu Gott dich bestimmt hat, deinen Dienst, verrichtest du lediglich als Verwalter. Oder du bist mittendrin und dabei, Gottes Stimme zu hören. Dein Dienst und dein Gehorsam spricht Menschen an. Dein Dienst und dein Gehorsam führt Menschen zu Gott, dein Leben, so wie du lebst. Mit deinem Leben machst du Gott groß, auch wenn du selber vielleicht nicht der Größte bist. Und mir ist der Gedanke einfach wichtig geworden und ich habe mir gedacht, ist das jetzt eigentlich richtig? Kann man diese Geschichte dafür benutzen? Vielleicht ist der Vergleich primitiv oder an den Haaren herbeigezogen. Aber mich hat er darauf aufmerksam gemacht, dass es nichts bringt, wenn ich nur dabei bin. Es bringt nichts, wenn du nur dabei bist. Oder wenn du nur mittendrin bist, aber wenn du selber mit dem Herzen nicht dabei bist. Und in Epheser 1, Vers 12 steht, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Vers hier vorne schon vorgelesen habe zum Abschluss meiner Predigt, aber ich finde, das ist so ungeheuer wichtig. Wir sollen mit dem, was wir tun, etwas sein, was seine Herrlichkeit groß macht. Und Thomas hat es heute in der Betung versucht aufzuzeigen und er hat auch gesagt, ihm fehlen die Worte, zu zeigen, wie groß Gott ist. Und wir sollen mit unserem Leben, mit dem, was wir tun, da, wo wir mittendrin sind, da sollen wir dabei nicht vergessen, wofür wir das Ganze machen, dass es für Gott ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, bist du dabei, etwas zu sein, was Gott groß macht? Diese Frage möchte ich dir mitgeben und ich würde sagen, wir stehen jetzt noch auf und beten zum Schluss.